Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Ich hätte bald gesagt, mit einer Sonderausgabe. Und zwar möchte ich euch mitnehmen auf den E-Commerce Day 2025 von Kaufland, initiiert im Rhein-Energie-Stadion mit rund 2000 Teilnehmenden. Und ich war da vor Ort und wollte euch so die wichtigsten Erkenntnisse, Erfahrungen mitteilen. Und zwar angefangen von aktuellen E-Commerce-Zahlen, aber auch wie Google sich mit KI im E-Commerce breit gemacht hat. Jenseits der Google AI Overviews, also der künstlichen Intelligenz, die direkt in den Suchergebnisseiten implementiert wird. Hier gibt es ein Riesenpotenzial, da gehe ich gleich drauf ein. Und dann habe ich einen Vortrag gehört von dem Jonas Deichmann. Das ist keiner der Dynastie Deichmann, was Schuhe angeht, sondern ein Extremsportler, der 14 Monate auf Weltreise war und, ja, wie er selbst gesagt hat, einen Triathlon um die Welt gemacht hat. Und nicht zuletzt auch war ein Projekt, 120 Tage, 120 Ironmans zu laufen, also jeden Tag. Und das war schon faszinierend, aber fangen wir vielleicht von vorne an. Bevor ich mit dem Podcast weitermache, möchte ich dir kurz unseren heutigen Sponsor vorstellen. Und zwar handelt es sich um die Content Suite von PageRangers. Ja, Stammhörer kennen sie schon, aber ich kann sie euch wärmstens ans Herz legen. Auch für Online-Händler, wer hochwertige Kategorietexte bauen will, wer Ratgeberinhalte bauen will, wer also sehr viel Text baut und da einen extrem hohen Anspruch hat für die Zielgruppe, aber auch für Google, um in die Sichtbarkeit zu kommen, der sollte sich unbedingt mal die Content Suite anschauen. Die Kombination aus KI, Suchmaschinenoptimierung bzw. den relevanten Analysen und Benchmarks plus die Tatsache, wie ich immer sage, auch Hirn einzusetzen, um das wirklich auch zielführend umsetzen zu können, auf Basis des Content-Ziels, auf das, was ich erreichen möchte, denn ich möchte mehr Umsatz generieren, ob mit Produkten, Dienstleistungen, wie auch immer. Und in jeder oder in nahezu jedem Prozessschritt habt ihr die Möglichkeit, auf künstliche Intelligenz zurückzugreifen, die auf einen eigenen Datenschatz bzw. auf einen eigenen Knowledge Base, so möchte ich sagen, zurückgreifen kann. Also viel mehr Datentiefe aufbauen kann als rein über ChatGPT und Co. Und ihr solltet euch das unbedingt mal anschauen. Unter digitales-unternehmertum.de/content findet ihr die Möglichkeit, die Content Suite kostenlos zu testen, euch beraten zu lassen, one-on-one zu zeigen zu lassen, wie ihr geschickt und zielführend für, ja, nachhaltige Sichtbarkeit bei Google das entsprechend umsetzen könnt. So, nun aber weiter mit dem Podcast. Erstmal, was die Location angeht. Rhein-Energie-Stadion im VIP-Bereich bin ich schon auf vielen, vielen Messen gewesen, ist immer wieder gerne genutzte Location, weil einfach schön auch der Blick ins Stadion dann war einfach gut. Was Organisation angeht, auch so Details, muss man sagen, hat sich das mittlerweile doch sehr etabliert. Ich glaube, seit 2010 oder 2011 gibt es den E-Commerce Day und man merkt, dass das routiniert ist. Die Jungs und Mädels von Kaufland haben das einfach mittlerweile drauf. Selbst die Anfahrt bzw. Anfahrtsweg zum Stadion entsprechend gesprüht auf dem Boden, dass es zum E-Commerce Day geht mit Schildern und auch dann der Eingang wunderbar einfach QR-Code, es wird ein Ticket ausgedruckt und dann kann man dann in die Räumlichkeiten rein. Ich habe es gesagt, 2000 Teilnehmer roundabout, ich glaube um die 100 Aussteller, also wirklich voll gepackt. Und das ist ja so ein auch Vergleich mal für mich zu vielen anderen Veranstaltungen, wo es dann oftmals kleiner hergeht im VIP-Bereich beim 1. FC Köln im Stadion und wo dann auch die Vortragenden bzw. die Vorträge im Fokus stehen. Das ist natürlich hier auch, aber was mir extrem aufgefallen ist, dass die Vorträge durchaus gut besucht waren, aber dennoch viel Publikum, ich sag jetzt mal, im Ausstellerbereich war. Also gerade auch in der Mainstage, da war extrem viel los, aber auch sonst, wo dann die kleineren Stände waren, war immer was los. Und das muss man schon sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass das für die Aussteller eine gute Opportunity gewesen ist, dort Produkte und Dienstleistungen auszustellen beziehungsweise in Kommunikation mit der Zielgruppe zu gehen. Es gab einen Startup-Bereich, wo sich verschiedene Startups tummelten. Also insgesamt muss man sagen, was Organisation, Location angeht, war da einiges los und kann man einfach nur positiv bewerten. Auch was das Kulinarische angeht, Essen anging. Es gab immer Croissants oder was zu essen. Dann mittags war, ich glaube, 1,5 Stunden Mittagspause. Da konnte man sich sehr gut, ja, nicht nur austauschen, lecker essen. Und wer dann Lust hatte, konnte dann in den Abendstunden nach der offiziellen Beenden der Konferenz sich auch noch verpflegen und dann auf die Aftershow-Party gehen. Und da war ich jetzt nicht mehr, deswegen kann ich da nicht so viel von berichten. Kollegen waren da im letzten Jahr, die fanden es, glaube ich, ganz gut. Also das zu kombinieren, Networking, Party und so ein Konferenztag ist ja immer ganz nett. Also von daher Daumen hoch, Daumen nach oben, das war wirklich gut. Dann möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen in die, ja, ich sag mal, essentiellen Erkenntnisse auf der Konferenz, die ich für mich mitgenommen habe. Ich habe natürlich nicht alle Vorträge sehen können. Es waren 3 Bühnen, die parallel entsprechend liefen und wo Vorträge gehalten wurden. Ich habe mir dann die für mich relevantesten rausgesucht. Beispielsweise angefangen mit dem Gerold Schönbucher, dem Chef, wenn man so will, von Kaufland E-Commerce, der zum Start einen Vortrag gehalten hat, wie sich der E-Commerce-Markt insgesamt verändert hat, aber auch im Vergleich natürlich das Plattformgeschäft von Kaufland E-Commerce. Ganz spannend ist, und das haben wir alle mitbekommen, dass auch der E-Commerce-Markt nach Corona eine ziemliche Durststrecke hinnehmen musste. Man glaubte natürlich während der Corona-Zeit, jetzt ist der Hebel umgestellt worden und es geht so weiter in dem Maße, dass Kunden immer mehr online einkaufen. Man hat extrem viel investiert, man hat extrem viel nicht nur in Logistik, Personal und so weiter investiert, aber auch in Lager beziehungsweise in die Produkte, die dann auf dem Lager verweilen. Und so sind die Lager voll und wir wissen alle um die Problematik, was, ich sag mal, Ukraine-Krieg angeht, die Energiekrise. Also gibt es so ein paar Dinge, die doch extreme Herausforderungen mit sich brachten in den vergangenen Jahren. Und so ist es natürlich auch für den E-Commerce-Markt als solches nicht einfach gewesen. Da hat der Gerold Zahlen genannt, dass dieser in Deutschland im letzten Jahr um 1,1% gewachsen ist. Kaufland über alle Standorte um 7,5%, aber insbesondere das Nicht-Deutschland-Geschäft, muss man sagen, ist extrem nach vorne gekommen. Deutschland extrem schwieriger Markt, aktuell auch noch. Also wir kraxeln da so aus der Krise langsam raus. Und klar, das Kaufland-E-Commerce-Geschäft oder Kaufland als Plattform soll natürlich weiterentwickelt werden. Und durch die Hinzunahme von Marktplätzen in Italien, Frankreich, was in diesem Jahr erfolgen soll, hat man Zugriff in Europa auf 140 Millionen Menschen in den jeweiligen Ländern. Das ist Deutschland, Österreich, wie gesagt, Frankreich, Italien, dann noch ein paar, ich glaube, skandinavische Länder. Also insgesamt greift man auf 140 Millionen Menschen in Europa zurück. Das Marktplatzgeschäft entwickelt sich natürlich auch relativ schwierig. In Österreich, das ist eine Besonderheit, ist man im letzten Jahr gestartet ohne stationären Handel als Katalysator, was die Marke angeht, sondern wirklich rein im E-Commerce. Auch das war wohl zufriedenstellend. Und ja, die Milestones, wie gesagt, sind aber in Europa, wenn man so will, entstanden und weniger durch das deutsche Geschäft. Neuerungen, die spannend sind, die natürlich so ein Marktplatzgeschäft entsprechend befruchten können, sind zum einen ja, Preisfunktionen, da wurde eine smarte Preisfunktion im Marktplatz etabliert, bedeutet, der Händler gibt eine bestimmte Preisspanne pro Produkt an, in dem Kaufland agieren kann. Und so können die Preise dynamisch je nach Marktsituation, auch je nach Kunde entsprechend runtergebrochen werden, also nach bestimmten Kriterien. Insgesamt hat es dazu geführt, dass die Händler rund 10% mehr Umsatz generieren konnten. Ja, was man natürlich da kritisch hinterfragen muss, 10% ist schön. Wenn ich aber mehr Marge abgebe, ist immer die Frage, lohnt sich das auf Dauer? War es vielleicht ein guter Impuls, mal kurzfristig? Das muss man natürlich immer hinterfragen. Genauso auch wie das Gutscheinkonzept. Ja, auch die wurden verstärkt eingesetzt, auch über die App. Und dadurch konnten die Händler, wie Gerold sagte, rund 16% mehr Umsatz generieren. Und hier gilt das Gleiche natürlich. Ja, also ging es mir darum, die Läger leer zu kriegen, um vielleicht Marktanteile vom Umsatz her zu kriegen, neue Kundengruppen zu erschließen, mit denen ich dann später vielleicht Geschäft mache. Also kann ja strategisch unterschiedliche Herangehensweisen haben, muss nicht falsch sein. Aber dennoch sollte man das Ganze natürlich immer kritisch hinterfragen. Was neu ist, dass Kaufland auch eine Art Self-Booking-Plattform gebaut hat, wo man ähnlich wie bei Amazon oder anderen auch gezielt Advertising betreiben konnte. Ob dann in der direkten Zielgruppe, ob Marken das entsprechend gemacht haben. Das war ganz spannend und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das neue Impulse, auch Umsatzimpulse gibt, weil man das auch gelernt hat bei Amazon und anderen Plattformen, dass man hier durch gezielte Werbung an die Zielgruppe nochmal besser rankommt, nochmal bessere Conversion vielleicht sogar erzielen kann und auch so das Geschäft insgesamt weiterentwickeln kann. Dann spannend war ein Beispiel von Lego, die hatten so eine Art Shop-Takeover, also alles gebrandet in Lego in den verschiedenen Bereichen und es wurden dann gemeinsam sowohl offline als auch online Maßnahmen geplant und umgesetzt. Also das war nicht nur bezogen auf das stationäre Geschäft oder nur das Online-Geschäft, nein, man hat dann versucht, die Marke auch offline bzw. Crossover zu aktivieren bzw. dort entsprechend Gas zu geben. Ja, das vielleicht mal so als Zusammenfassung vom Vortrag vom Gero. Dann habe ich mir einen Vortrag angehört von dem Dr. Michael Menzel von Google. Ein total spannender Vortrag, wo der Michael mal aufgezeigt hat, wie Google im E-Commerce KI ja nicht nur aktuell einsetzt, sondern auch plant, künftig einzusetzen. Es geht nämlich darum, um KI zu integrieren, um Prozesse zu automatisieren. Es geht aber auch darum, Berechnungen vorzunehmen, also intern quasi die Stellung zu stärken. Und es gibt über 200 Use Cases von KI-Agents, die Google auf der Cloud-Plattform auch zur Verfügung stellt. Und das fand ich eigentlich so spannend, weil bei uns hier in Deutschland wird oftmals darüber gesprochen, gerade wenn man aus der Suchmaschinenoptimierung kommt, dass Google den KI-Markt verschlafen hätte, ChatGPT hier Vorreiter ist. Ja, das mag sogar so sein, in gewissen Bereichen ist das so. Auf der anderen Seite ist ja KI nicht nur Text. Und ich glaube, das hat man nochmal sehr gut mitbekommen, wie wichtig es ist, KI auch übergreifend zu sehen als Unternehmen, um Prozesse zu optimieren, bestimmte Dinge effizienter umzusetzen. Es ging zum Beispiel ein Beispiel eines Produktfotos. Es wurde einmal ein Foto gemacht und dann hat die KI verschiedene Atmosphären, Stimmungen quasi erzeugt, wo das Produkt zu sehen war. Das heißt, es reicht hier ein einzelnes Foto, um bestimmte Szenarien, Atmosphären, Stimmungen zu schaffen, die ohne KI ja nur schwerlich oder mit größerem Aufwand halt umzusetzen werden. Das muss noch nicht mal sein, dass ich das alles immer fotografiere, aber auch Photoshop und die Bearbeitung der Bilder und so weiter und so fort. Und Gleiches gilt dann auch für Animation, 3D-Animation aus allen Perspektiven ein Produkt sich anzuschauen. Also durch KI-Berechnungen können sich Produkte ja in einer 3D-Umgebung zeigen und wo man nochmal ganz andere Blickwinkel bekommt. Und das Gleiche gilt auch für Video. Auch das ist möglich. Hier wird es aber ein neues eigenes KI-Modell geben ab Q3, ich glaube, oder Q4, weiß nicht mehr ganz genau, das speziell auf diese Video-Use-Cases ausgelegt ist. Also nochmal eine ganz andere Herangehensweise hat. Auch hier sollen KI-Agents dann zu einer erhöhten Automatisierung, einer schnelleren Datenaufbereitung, aber auch Nutzung kommen, die dank KI entsprechend forciert wird. Und ich finde, man hat gesehen, dass Google mit dieser Technologie sowohl den offenen Handel als auch den Online-Handel unterstützen kann, also wirklich auch hier Omnichannel-Angebote anbieten kann. Beispielsweise ein Angebot von Wendy's aus den USA oder Australien, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Es ist kein Mensch mehr am Anmeldeprozess, wenn Leute durch den Drive-In fahren und Lebensmittel bestellen, sondern es gibt hier eine entsprechende künstliche Intelligenz, die extrem gut trainiert war. Ja, sie wusste über alle Produktkombinationen, Varianten Bescheid, was bestellt werden konnte. Und am Ende des Tages sind so natürlich die Fehler reduziert worden. Auch auf Fragestellungen konnte die KI sehr, sehr gut eingehen, ob es das in folgenden Größen gibt oder ob man ein Getränk in einer bestimmten Größe bestellen kann und so weiter und so fort. Also ein ganz gutes Beispiel, wie das künftig mehr und mehr ja in den Handelsprozess, ob offline oder online, integriert werden kann. Ein weiteres Beispiel war Puma, wo es eben darum ging, ein Produkt Launch zu initiieren und das Produkt sollte dann in verschiedenen Stimmungen durch KI wiedergegeben werden. Per Knopfdruck, einfach per Prompt, habe ich 10, 20 verschiedene Produktfotos gesehen bzw. erhalten und kann die dann auch nochmal feinjustieren. Also es gibt einige Testmöglichkeiten, auch heute schon. Schaut mal bei Google in der Google Cloud Plattform vorbei, gebt da mal KI oder E-Commerce Use Cases ein, dann solltet ihr hier mit Sicherheit fündig werden. Und man kann die auch sehr schnell eigene KI Agents bauen, um da mal zu testen. Und das würde ich jedem empfehlen, der nicht nur im E-Commerce tätig ist, sondern generell sich mit dem Thema Prozessautomatisierung beschäftigen möchte, sich hier Inspiration zu holen, wie sowas aussehen kann. Da gibt es schon Beispiele, wie ich finde, die dann auch projizierbar sind auf andere Bereiche, nicht nur im E-Commerce, sondern schlussendlich darum, um Prozesse effizienter zu gestalten, um den Dialog mit Kunden, / Prozesse mit Kunden ebenfalls besser umsetzen zu können. Also, das schaut euch mal an. Ich fand es einen ganz tollen Vortrag und war sehr begeistert. Dann habe ich mir den einen oder anderen Vortrag noch angeguckt, möchte ich an der Stelle vielleicht ein bisschen außen vor lassen, damit es auch nicht zu ausführlich wird. Aber einen Vortrag, da möchte ich drauf eingehen, vom Jonas Deichmann. Der hat nichts mit der Deichmann-Dynastie zu tun, die wir kennen, die Schuhe, sondern, wäre naheliegend, jetzt gerade auf dem E-Commerce Day, nein, er ist ein bekannter Extremsportler aus Deutschland. Er war 14 Monate lang auf Weltreise, hat quasi als erster Mensch einen Triathlon um die Welt geschafft und hat das in verschiedene Etappen aufgeteilt. Und diese Etappen hat er in seinen Vorträgen sehr, sehr, ja nicht nur informativ, auch was Entertainment angeht, sehr, sehr gut gezeigt. Beispielsweise 120 Ironmans in 120 Tagen. Ihr habt genau richtig gehört, jeden Tag, 120 Tage lang ein Ironman schwimmen, laufen, Radfahren. Und wer die Ironman-Distanz kennt, ich kenne sie nicht ganz genau, ich glaube schwimmen sind es ein paar Kilometer, 3,5, dann 200, noch was, 180 Kilometer Fahrradfahren und dann hinten dran noch einen Marathon. Und das jeden Tag. Er hat berichtet, dass er extrem ja, Schmerzen bzw. erschöpft war auch schon nach den ersten zwei Tagen und er sich aber durchgeboxt hat. Und dann kommen wir gleich zu, auf was man da auf das Business vielleicht projizieren kann. Er hat dann gemerkt, dass nach rund, ich glaube 20 Tagen, es dann auf einmal total einfach lief im Vergleich zu den Tagen zuvor. Das heißt, der Körper hat sich an die Extremsituation gewöhnt und zeigt auch nochmal, wie unser Organismus hier gebaut ist, sich hier entsprechend an bestimmte Gegebenheiten zu gewöhnen, beziehungsweise das zuzulassen. Was natürlich spannend war, er ist hauptberuflicher Abenteurer, wenn man so will, hat verschiedene Sponsoren, ist beispielsweise auch über den Atlantik, glaube ich, geschwommen. Kein Mensch da mit einem kleinen, ja noch nicht mal ein Boot, es war eine Tasche, glaube ich, von Ortlieb, wo er dann seine Sachen entsprechend trocken übers Wasser gebracht hat, wo er auch Stunden, tagelang ohne jemanden zu sehen auf dem Wasser war und davon berichtet hat, wie er das mental auch geschafft hat. Dann war natürlich in der Zeit auch Corona, er wollte durch Russland, er wollte durch andere Länder reisen, das ging nicht, er wurde gestoppt. Insgesamt war es, glaube ich, eine ganz tolle Reise, es haben viele Medien berichtet. Und wenn man das mal so ein bisschen aufs Unternehmertum projiziert, dann kann man, glaube ich, so zwei Erkenntnisse haben. Eine gute Vorbereitung ist das A und O, das gilt für viele Dinge. Man fühlt sich sicherer, wenn man gut vorbereitet ist und weiß, dass man auf fundierten Fakten bzw. Themen andere mitnehmen kann und begeistern kann. Das andere war, er hat extrem viele Momente gehabt, wo er sagt, oh, jetzt reicht's, keine Lust mehr, keinen Bock mehr, ich möchte nach Hause, aber er hat es durchgezogen. Weil er eine große Vision hat. Und das ist das, was ich auch immer wieder als Tipp geben kann als Unternehmer, eine große Vision zu haben und dann verschiedene kleinere Teilziele sich zu nehmen, um eben diese große Vision erreichen zu können. Und das ist eben eine ganz wichtige Quintessenz, wenn man so will, aus diesem Vortrag, der total unterhaltsam war. Ihr müsst euch mal die Videos angucken. Es gibt auch verschiedene Dokumentationen. Ich glaube, eine eigene Netflix-Serie sogar. Jonas Deichmann, einfach mal eingeben, Extremsportler, und schaut euch mal die Doku an. Also eine faszinierende Persönlichkeit, der auch wirklich authentisch rüberkam. Ja, also auch gesagt hat, es gab hier und da natürlich immer wieder mal kleine Rückstöße. Und wie er sich da durchgekämpft hat über diese 14 Monate und auch, was er jetzt schon wieder plant beziehungsweise seine Vision hat. Aber alles natürlich darauf basiert, dass er gut vorbereitet ist, dass er ausreichend Sponsoren hat, weil er das hauptberuflich macht. Das heißt, er ist auch Unternehmer in dem Sinne. Er muss Geld damit verdienen, seinen Lebensunterhalt mit verdienen. Und das ist immer in Kombination zu dem, was er an neuen Herausforderungen auf sich nimmt, zu sehen. Ja. Also, insgesamt muss ich sagen, hat mir der E-Commerce Day sehr, sehr gut gefallen. Auch mal so der Blickwinkel aus Unternehmersicht. Ich habe es gesagt, wir sind ja auch immer auf den ein oder anderen Konferenzen unterwegs und auch im Rhein-Energiestadion. Und ich war erstaunt, wie gut diese Kombination aus Vortrag an drei verschiedenen Bühnen plus aber auch die Möglichkeit für die Aussteller mit ausreichend, ich sag mal, Traffic klarzukommen. Und das fand ich sehr gut. Und was ich mir gewünscht hätte, was die Aussteller angeht, noch so ein bisschen mehr Diversifizierung. Es ist eine E-Commerce-Messe, keine Frage, aber auch E-Commercer, Online-Händler haben halt andere Herausforderungen zu meistern. Ob es Online-Marketing ist, also nicht nur entsprechend, was Logistik angeht, was Pricing, ERP-Systeme und so weiter angeht, sondern es geht ja auch um Online-Marketing. Es geht darum, vielleicht andere Dienstleistungen noch im E-Commerce in Anspruch zu nehmen, vielleicht ein Content-Suite, Klammer auf, Werbung, in eigener Sache, Klammer zu, um mit den Inhalten bei Google auf die vorderen Plätze zu kommen und sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Da gibt es ja verschiedene Strategien, Herangehensweisen. Also vielleicht müssen wir da nächstes Jahr mit Patreon das mal auf den E-Commerce Day als Händler und dort mit dabei sein. Insgesamt würde ich zum Schluss sagen, eine wirklich tolle Veranstaltung, die ich nur empfehlen kann, die auch gute Vorträge hatte, die ein gutes Umfeld hat, was auch darüber hinaus Kommunikation bei den Ausstellern angeht, Verpflegung, Location, alles wunderbar. Also von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach hoch, eine Empfehlung. Wer also da mal im nächsten Jahr dabei sein will, sollte sich frühzeitig um Tickets kümmern. Die, meine ich, wenn ich das richtig erinnere, aber auch gar nicht so teuer waren. Ich glaube, für Händler 100 Euro oder unter 100 Euro sogar. Also Schaut euch das mal an, das kann sich auf jeden Fall lohnen. So, das soll es aber jetzt gewesen sein von dem Recap. Wer von euch da gewesen ist, vielleicht da auch mal Rückmeldung geben will, wie man selbst die Veranstaltung gesehen hat, ist herzlich eingeladen, mir zu schreiben, podcast@digitales-unternehmertum.de. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste reguläre Podcast-Episode am Mittwoch mit einem ganz spannenden und interessanten Thema. Das kann ich schon mal teasern und würde sagen, macht's gut, bleibt gesund und bis in wenigen Tagen.
So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.